BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Hermine Kaiser, herzlich grüß Gott zu unserem Ratsch heute. Bei mir zu Gast ist Bernd Sucher. Den kennen Sie als Studiogast schon vom letzten Jahr. Da hat er sein Buch vorgestellt, Unsichere Heimat, jüdisches Leben in Deutschland von 1945 bis heute. Sie kennen ihn aber auch als Theaterkritiker, als Buchautor, aber Sie kennen ihn noch nicht als Romanautor. Seinen ersten Roman, der vor kurzem erst erschienen ist, in diesen Tagen, stellt er hier bei uns vor. Der Roman heißt Rachels Reise. Und Rachels Reise ist die Geschichte einer jüdischen Großfamilie über 5 Generationen. Und dabei ist er auch von seiner Familie inspiriert worden. Das wird er uns gleich erzählen. Bernd Sucher ist bei mir zu Gast. Und diese Familiengeschichte hat auch mit Bayern zu tun. Nach der nächsten Musik unterhalten wir uns über dieses Buch und auch über die Familiengeschichte von Bernd Sucher. Mein Gast heute bei Habe die Ehre. Grüß Gott und habe die Ehre, sage ich zu. Das C haben wir gesagt, lass mal weg. Zu Bernd Sucher, Theaterkritiker, Buchautor und seit ein paar Wochen offiziell Romanautor. Und das wäre eigentlich meine erste Frage gewesen, Herr Sucher. Ein Roman von einem Kritiker, haben Sie sich da warm anziehen müssen, damit die anderen Kritiker nicht sagen, so, jetzt geben wir es ihm zurück?
Erstmal möchte ich Grüß Gott sagen, liebe Hermine Kaiser, und danke, dass ich eingeladen bin. Ja, natürlich war das mutig, aber jedes Buch, das ein Kritiker schreibt, ist mutig, weil es gibt genug Konkurrenten, die nur darauf warten, dass man schlecht wird. Beim Roman ist es besonders gewagt, weil man sich auf ein Terrain begibt, das eigentlich nicht das eigene ist und das man sich erst erobern muss. Und da guckt natürlich jeder hin, nur hat er schon so viele Bücher geschrieben, nicht auch noch einen Roman. So. Aber die Angst wich relativ rasch.
Wobei Kritik ja nicht immer was Negatives sein muss, das vergisst man immer. Sie sind ja auch nicht der Theaterkritiker, der alles niedermacht, sondern Sie haben ja auch schon hymnische Elogen geschrieben auf Theaterstücke oder auf Bücher.
Also ich glaube, Kritik ist im Deutschen vor allem so negativ belastet, konnotiert. Nein, mir hat es auch in meiner Arbeit als Kritiker immer viel mehr Spaß gemacht, Dinge gut zu finden und Menschen zu fördern und zu entdecken. Bloß, das sage ich jetzt an alle Menschen, die jetzt mal Kritikerinnen oder Kritiker werden wollen, es ist um vieles schwieriger, Dinge gut zu finden und sie zu beschreiben, ohne lauter lobende Adjektive zu benutzen, als etwas schlecht zu finden. Aber es ist ein bisschen so wie im Leben. Es ist um vieles einfacher, Menschen zu hassen, als Menschen zu lieben. Und so ist das in dem Beruf des Kritikers auch. Es ist schwierig, es so schön zu formulieren, wie man es meint, ohne dass es kitschig wird.
War das ein langer Prozess, dass Sie sich mit diesem Roman beschäftigt haben? Ich habe ja schon eingangs gesagt, es geht um 5 Generationen und sowas, wo ich gerade gesagt habe, die jüdischen Buddenbrooks. Man muss ja die ganze Familie miteinander verweben. Das ist ja etwas, wo Sie bestimmt lange, lange damit sich beschäftigt haben, mit so einer Familien, ich möchte fast sagen, einer Familiensaga.
Also das Buch entstand während der Corona-Zeit in diesen Jahren. Ich hatte immer Lust, einen Roman zu schreiben. Ich hatte immer Lust, Dinge zu erfinden. Und es gibt einen Kollegen, der jetzt beim Spiegel ist, der mal mein Student war, der sagte, Bernd, wir waren damals schon völlig verblüfft. Du kommst in die Journalistenschule und wir sagen jetzt, erzählen Sie mal was über Journalismus. Und du antwortest, ich bin kein Journalist, ich bin Autor. Also ich habe mich immer so verstanden, dass nicht, dass ich Geschichten erfinde, aber ich kann zum Beispiel nicht Reportagen schreiben. Das bin ich völlig der falsche Mann. Also ich kam auf die Idee, einen Roman zu schreiben. Die Figuren entwickelten sich während des Schreibens. Also ich habe mich immer als Kritiker lustig gemacht über Autoren, die sagten, ja, meine Figuren werden plötzlich lebendig und dann kommt noch einer dazu und die machen, was sie wollen. Auch Nabokov hat so argumentiert. Ich bin nicht Nabokov, aber es ist wirklich so, dass beim Schreiben denkt man, so, jetzt hat der zwar eine Freundin, aber eigentlich müsste die Freundin doch noch eine Freundin haben, die möchte auch diesen Mann haben. Also es entwickelt sich wirklich. Und die Arbeit war so, dass ich in meinem Arbeitszimmer auf dem Land, darüber reden wir ja wahrscheinlich noch, eine große Pappe hatte. Und darauf hatte ich einen Stammbaum, um zu wissen, wer ist wann geboren, wer stirbt wann, wer ist wie verwandt mit den anderen. Das war ein Prozess. Und es wurden immer mehr Menschen. Und am Schluss, Sie haben es ja gelesen, was mich sehr freut, sind das irgendwie 60 Personen, die ich da bewegen muss. Und da musste ich auch selber immer wieder auf meinen Stammbaum gucken, sagen, lebt der noch oder ist der schon tot oder was machst du jetzt mit dem? Ja, so war die Arbeit.
Als ich das Buch jetzt gelesen habe, war ich dann so drin in der Familiengeschichte, dass ich schon gedacht habe, ich bin ein Teil der Familie und war jetzt dann ganz traurig, als es vorbei war und habe gedacht, ich muss jetzt unbedingt mit Ihnen über die Familie Kohn reden. Und das machen wir in diesen 2 Stunden in unserem Ratsch in Habe die Ehre. Habe die Ehre, sagt Hermine Kaiser zu Bernd Sucher. Und jetzt begeben wir uns auf eine Reise, auf eine gemeinsame Reise. Zu Ihrem ersten Roman, zu Rachels Reise. Wie lange hat es denn gebraucht, bis der Titel festgestanden ist? Oder war erst der Titel da und dann das Buch?
Die Frage ist toll. Ja, es war komischerweise war es klar, dass es eine Rachel sein müsste, obwohl in unserer Familie kein Mensch Rachel heißt. Den Titel gab es als erstes und dann ging die Reise eigentlich los, ja.
Und so geht es ja auch mit dem Buch. Es fängt ja schon an mit dem Plan von Rachel, die Reise zu machen. Darüber reden wir gleich. Aber erst wollten wir von ihrem Elfenbeinturm sprechen, von ihrem Arbeitszimmer daheim, weil sie wollen ja auch ihre Bekannten und Freunde grüßen von ja, daheim.
Das wusste ich gar nicht, dass ich das darf. Aber ja, es gibt ein Sacherl, das jetzt ein größeres Haus geworden ist, in der Nähe vom Kloster Seon. Und ich weiß, dass Nachbarn zuhören. Also ich grüße jetzt, was ich noch nie gemacht habe im Radio, die Irmi und die Resi und den Sepp und den Toni. Und auch eine Münchner Freundin soll unbedingt gegrüßt werden, wenn ich schon die Möglichkeit habe, Carola, die auch beteiligt war an dem Buch. Sie war eine der ersten Leserinnen und eine der kritischsten überhaupt.
So, und liebe Seona, jetzt sind Sie endlich mal im Radio bei BR Heimat. Das fand ich als Kind immer so toll, wenn im Radio jemand gegrüßt wurde. Darum mache ich das hier so gern mit meinen Gästen. Also, wenn Sie schon Ihr Digitalradio zuhören oder uns über den Fernseher hören oder übers Internet, dann grüßen wir nochmal die Irmi, die Traudl.
Irmi, Resi, Sepp, Toni und Carola.
Also, dann grüßen wir Sie und der Bernd Sucher sitzt bei mir gegenüber bei Ihrem Programm bei BR Heimat. Und da sind Sie in Ihrem Arbeitszimmer gesessen und haben mit Rachels Reise begonnen. Wohin ist die Reise gegangen? Wussten Sie es von Anfang an? Das ist ja eine sehr bayerische Familiengeschichte.
Also ich wusste, dass es in Fürth beginnen sollte, weil Fürth eine sehr große jüdische Gemeinde hatte vor der Shoah. Also, und es sollte in Bayern sein. Und ich wollte, dass diese Rachel, das war auch ganz früh der Plan, als kleines Kind emigriert wurde mit ihren Eltern und nach Amerika kommt und unbedingt wieder zurück möchte, einmal in ihre Geburtsstadt. Also das war, diesen Plot gab es. Und es war auch klar, dass Rachel einen Mann hat, der genauso emigriert wurde wie sie, der aber aus Hamburg stammt, der aber immer dagegen war, nach Deutschland zurückzukehren, auch zu Besuch nicht. Also es war immer, ich gehe nicht ins Land der Mörder. Und diese Frau macht sich dann wirklich auf und will nach Fürth. Und die ganze Familie, diese ganze Großfamilie weiß nicht recht. Es kann doch nicht sein, dass sie wirklich nur in ihre Geburtsstadt will. Dahinter muss ein Geheimnis sein. Und dieses Geheimnis gab es auch sehr früh bei meinem Schreiben. Aber natürlich verrate ich das heute nicht.
Nein, das Geheimnis verraten wir überhaupt nicht, weil das ist ja das Spannende an dem Buch, als das Geheimnis dann gelüftet wird. Aber es ist so geheimnisvoll, weil in jeder Familie sind ja auch Familiengeheimnisse und Unerzähltes oder etwas, was man gar nicht gewusst hat und auf das man kommt. Das wird Ihnen bei Ihrer eigenen Familie auch so gegangen sein. Und da hat auch die Familiengeschichte Ihrer Großmutter Sie etwas inspiriert.
Also man muss wissen, also es gab eine große jüdische Familie in Leipzig, und meine Mutter war sozusagen die Tochter einer Familie und die Schwester meiner Großmutter, die in Majdanek umgekommen ist, die hat es geschafft, nach Amerika zu kommen. Und das ist praktisch der kleine Zweig oder der kleine Steg, der zu dieser Reise führt. Also diese
Großtante.
Diese Frau konnte in Amerika das Leben weiterleben, was sie in Leipzig begonnen hatte. Meine Familie, also meine Großmutter, starb eben in Majdanek. Meine Mutter blieb dann in Deutschland. Aber diese Rachel und ihr Mann nehmen sozusagen ein deutsches Leben mit nach Amerika. Sie reden auch weiterhin Deutsch. Sie leben deutsche Kultur. Sie lesen deutsche Bücher. Nur er will auf keinen Fall in dieses Land. Und sie macht sich auf die Reise in der Hoffnung, dass sie ein Deutschland findet, das sich sehr unterscheidet von dem 1933. Das ist die Hoffnung. Und der Mann sagt immer, du wirst enttäuscht wiederkommen. Aber auch das verrate ich nicht. Aber es ist praktisch eine Suche nach der deutschen Heimat und zugleich immer die Suche mit der Hoffnung, dieses Deutschland ist ein anderes als das Deutschland, aus dem meine Eltern mit mir geflohen sind.
Und die Rachel, unsere Protagonistin, unsere Hauptperson, die war erst ein Jahr alt, als die Eltern ausgewandert sind, emigriert sind.
Ja, die hat praktisch Deutschland gar nicht erlebt, bis sie im Alter von 80 auf diese Idee kommt, das zu machen. Sie hat mehrere Versuche unternommen, diese Reise anzutreten, hat es dann aber immer gelassen, weil ihr Mann dagegen war. Also ihre Kinder, die hatte zwei Söhne, die Zwillinge sind.
Aaron und Chaim.
Aaron und Chaim, genau.
Ich kenne die Familie mittlerweile.
Die sagen immer, fahr hin. Also wir wissen nicht, warum du dahin willst, aber fahr hin. Und der Mann sagt immer, nein, das will ich auf keinen Fall.
Und da entsteht diese vierte, diese bayerische, fränkische Familiengeschichte. Und um diese Reise zu beginnen, könnten Sie auch den Anfang von Rachels Reise vorlesen, Bernd.
Wenn ich darf, dann mache ich das.
Sie dürfen.
Rachel Kohn hatte sich entschieden. Wie oft hatte sie gezögert? Wie oft hatte ihr Mann sie gebeten, diese Reise nicht anzutreten? Heute Abend würde sie sich durchsetzen. Heute Abend würde sie ihrem Mann, ihren beiden Söhnen, ihren Schwiegertöchtern und den fünf Enkeln ihren unverbrüchlichen Entschluss mitteilen. Heute Abend. Während sie sich für dieses besondere Abendessen ankleidete, während sie sich wieder, wie jedes Jahr an diesem Tag, in ihrem dunkelblauen Abendkleid vor den Spiegel setzte und die Kette mit dem goldenen Davidstern umlegte, erinnerte sie sich ihres ersten Versuchs, ihren Mann und die beiden Söhne für einige Wochen zu verlassen. Sie dachte an die vielen Selbstgespräche, die sie damals mit sich geführt hatte. Rachel Kohn lächelte in den Spiegel und überlegte. Stern oder doch lieber die Smaragdkette, die Jakob ihr zum 80. Geburtstag geschenkt hatte. Sie erhob sich, ging zu ihrem Schmuckkästchen, das sie sich vor Jahren bei einem kleinen Trödler gekauft hatte und das sie immer an Goethes Faust erinnerte. Hatte der seinem Gretchen die Perlen, waren es Perlen, nicht auch in einem Schächtelchen versteckt? Sie entschied sich für den Stern, blickte noch einmal in den Spiegel. Kein Mensch würde glauben, dass ich 83 bin, dachte sie. Wenig später betrat Rachel Kohn das Esszimmer.
Und so fängt Rachels Reise an in ihre Heimat, in ihre Familiengeschichte. Es fängt an im Jahr 2018 und das Buch endet dann im Jahr 2022.
Richtig.
Also ganz aktuell und dazwischen ist ganz verwoben sehr viel Familiengeschichte und darüber unterhalten wir uns gleich weiter. Rachels Reise, ein 5-Generationen-Roman. Wie würden Sie Ihr Buch beschreiben? Als Familiengeschichte, als Heimatsuche oder einfach, wie es unter dem Titel steht, Roman?
Also Roman ist in jedem Fall nicht falsch. Ich glaube, eigentlich Ihre Frage beinhaltet schon die Antworten. Es ist eine Reise zurück in die Heimat. Zugleich ist es, daran lag mir sehr viel, der Versuch, Situationen zu schaffen, in denen verschiedene Religionen aufeinander stoßen. Und die Personen sich überlegen, kann ich als Jüdin einen Katholiken heiraten? Ist es gut, mit einem Muslim eine Geschichte anzufangen? Kann das gut gehen? Und was bedeutet das für die Kinder, die wir vielleicht kriegen werden? Also ich will jetzt nicht sagen, dass es irgendein Roman ist, wie Lessings Nathan ein Drama ist. Aber es ging mir schon darum zu überlegen, wie kann die Welt funktionieren, wenn Menschen zwar ihre Religion leben, sie aber nicht aggressiv leben, sondern versuchen, gemeinsam etwas zu schaffen. Und in diesem Roman schaffen es ja eigentlich alle letztendlich, solche Beziehungen einzugehen. Also es gibt diese jüdisch-jüdischen Ehen, aber es gibt jüdisch-evangelisch, es gibt jüdisch-katholisch. Und das Einzige, was nicht funktioniert, ist jüdisch-muslimisch. Und das funktioniert aber nicht, weil der Mann, der Muslime, sich weigert, sondern die Familie sagt, wenn du jetzt diese Jüdin heiratest, dann gehörst du nicht mehr zu uns. Und zugleich ist dieses Argument etwas, was orthodoxe Juden ja auch benutzen. Die sagen, wenn meine Tochter einen Christen heiratet, dann gehört er nicht mehr zu unserer jüdischen Familie. Also diese ganzen Konflikte wollte ich zeigen, ich wollte diese Konflikte auch beschreiben, aber letztendlich ging es mir schon darum, dass diese Konflikte aufgelöst werden und diese Möglichkeit eines gütlichen Zusammenlebens aufgezeigt wird.
Das Buch ist auch sehr versöhnlich in all seinen Facetten, weil auch Rachel ihre Reise nach Fürth nicht macht, um Rache zu üben oder in das Land der Täter, wie es so genannt wird, zu kommen, sondern um ihre Wurzeln zu suchen, wo ihre Eltern gelebt haben, wo sie geboren ist, wer die Nachbarn und die Freunde waren, was ja auch ein ganz wichtiges Thema ist. Warum eigentlich Fürth? Das ist ja ein Ort, wo Sie persönlich keine Wurzeln haben. Und ich würde Sie auch nie nach den persönlichen Verbindungen fragen, aber Sie sagen ja selber, es gibt Inspiration von Ihrer Familiengeschichte. Ansonsten ist ein Romanautor mit seinen Figuren ja frei und man muss ja nicht unbedingt Figuren suchen, die dem Autor entsprechen oder der Familiengeschichte vom Autor. Aber bei Ihnen ist es verwoben.
Es ist verwoben. Es werden sich Menschen wiedererkennen. Also Freunde von mir und Freundinnen werden sich in Figuren sagen, das ist doch eine Eigenschaft, das bin doch ich und so. Das wird es sicherlich geben. Fürth habe ich eigentlich gewählt, als ich das Buch Unsichere Heimat schrieb, über das wir hier ja auch geredet haben, begann ich meine Recherche in Fürth und fand das eine sehr spannende Stadt und bin da auch mehrere Tage geblieben und lernte die Bibliothekarin kennen und hatte auch ein Buch in der Hand mit diesen ganzen Fürther Rabbinerfamilien. Und das war eigentlich der Ursprung, warum das Fürth ist. Und weil Fürth eine sehr schöne alte Stadt ist, aber auch eine sehr hässliche neue Stadt. Deshalb fand ich diesen Gegensatz, dass diese Frau, eine luxuriöse Frau, kommt aus New York, steigt in Fürth aus und muss dann irgendwie in diesem Bahnhof in eine Unterführung, die wirklich grässlich ist. Ich habe die mehrfach begehen müssen. Deshalb blieb das Fürth. Ich wollte nicht nur so ein deutsches Bild machen mit Berlin, München, Hamburg. Das ist auch nicht Deutschland. Deshalb gibt es diese Kleinstadt Fürth, es gibt auch München. Aber die Rachel und ihr Enkel, über den wir noch gar nicht geredet haben, den Benjamin, der sich ja gesellt zu dieser Reise, sie besuchen ja auch Buchenwald, sie besuchen Dachau, sie fahren an Wittenberg vorbei, weil Luther wollten sie so gar nicht.
Und das ist ja ihre Arbeit. Sie haben ja promoviert über Luther und die Juden. Und dann habe ich mir schon gedacht, also den Schlenker haben sie sich jetzt erlaubt, an Wittenberg vorbeizufahren.
Wahrscheinlich habe ich mir alle Schlenker erlaubt, die man sich so erlauben darf. Das ist ein Hinweis für die Kritiker, woran sie sich vielleicht festmachen können. Er hat nichts ausgelassen. Genau. Aber ich wollte eben keine Großstadtroman schreiben, sondern ich wollte auch irgendwie die Provinz haben. Und deshalb spielt Bayern eben auch eine Rolle. Also der Pfarrer in Seeon wird sich in diesem Buch auch wiedererkennen.
Nachdem Sie alle Personen sehr positiv beschrieben haben und auch die mittendrin unsympathisch sind, dann am Schluss eine kleine Wandlung durchmachen, glaube ich, darf sich jeder gerne erkennen. Nur sich selber haben Sie ein bisschen sehr kritisch behandelt.
Ja, das stimmt. Wobei mir das erst aufgefallen ist, als das Buch fertig war. Und ich selber habe es gar nicht gemerkt, sondern Freunde und Freundinnen sagen plötzlich, bist aber sehr selbstkritisch mit dir umgegangen. So schlimm bist du ja nun wirklich nicht. Ja, es gibt einen Kritiker, der sehr eitel ist und auch sehr launisch. Und wenn man will, kann man mich da erkennen. Es wäre mir lieb, wenn man mich nicht erkennen würde.
So unsympathisch ist er nicht. Aber man muss sich, glaube ich, auch davor hüten, wenn Inspirationen von der eigenen Geschichte drin sind, dass man nicht sagt, das ist ein Enthüllungsroman, da sind nur Figuren verklausuliert. Es fließt, glaube ich, und es ist ja Ihr erster Roman, es fließt so manches ein, was man erlebt hat und was man kennt. Und manches sind ja auch Zitate und vieles ist liebenswert. Man muss ja, wie Sie gerade eingangs erzählt haben, die Figuren ja auch erst mal kreieren. Geht es dann so auf dem Reißbrett, dass man sagt, die Rachel ist so und ihr Mann Jakob ist so und die Kinder sind so? Oder haben die dann wirklich, ich meine, sie komponieren ja einen Roman. Sie setzen sich nicht hin und haben die erste Seite geschrieben, die sie uns gerade eben so wunderbar vorgelesen haben, sondern das entwickelt sich ja. Und dadurch, dass sie Fachbuchautor waren oder Sachbuchautor bis jetzt, ist es für Sie eine ganz andere Art gewesen zu schreiben?
Also die Figuren entwickelten sich wirklich. Auch in der Schlussphase, der Benjamin verliebt sich ja in einen deutschen Jungen. Und der Verleger sagte dann während des Lektorierens, pass mal auf, wenn sich ein jüdischer Junge aus Amerika in einen christlichen Jungen aus Weimar verliebt, dann will man doch wissen, was ist in dieser deutschen Familie los. Das heißt, ich fing nochmal an, eine deutsche Familie zu kreieren, wenn Sie so wollen.
Die Webers.
Die Webers, genau. Um zu sagen, wenn man in Deutschland groß geworden ist, dann hatten die auch Großeltern und Urgroßeltern. Und wie haben die sich während der Shoah verhalten? Also da gab es praktisch nochmal mehrere Kapitel neu. Und dieses blöde Diktum, dass die Figuren machen, was sie wollen, das stimmt so natürlich nicht, weil man fixiert sie ja irgendwie. Aber während des Schreibens kommt dann der Gedanke, na so einfach nett ist der nicht, der muss auch irgendeine andere Seite haben. Und das ist ja kein Zufall, sondern von mir überlegt, und ich weiß nicht, ob es gut überlegt ist, aber so ist es nun mal, dass sich auch Rachel und ihr Jakob, die ja eine beständige Ehe führen, sich während der Ehe betrügen. Beide haben Affären. Beide berichten von den Affären nicht, also sie belasten sich nicht gegenseitig mit diesen Geschichten. Und sie lassen diese Geschichten auch relativ schnell. Aber mir war wichtig, dass diese super Ehe, wo man irgendwie 50 Jahre zusammen ist und nichts macht, jeder will auch Bestätigung außerhalb der Ehe. Und deshalb findet das in diesem Buch statt.
Also Sie haben interessante und faszinierende Figuren erschaffen. Rachel, Jakob. Gott sei Dank ist vorne ein Glossar drin, wo man dann all die Personen nachschauen kann. Und das ist auch ganz wichtig, wenn man nicht sich den Luxus gönnen kann wie ich, dass man das Buch in einem Rutsch durchliest. Es geht ja auch um 5 Generationen. Man muss so vor- und zurückblättern und schauen, wer denn die Familie Blumenthal ist, wer zur Familie Kohn gehört. Die Mutter von Rachel, die Frau Lammfromm, kommt ja aus Fürth. Und ich habe mich dann selber dabei ertappt, dass ich manche Namen dann gegoogelt habe und geschaut habe, ob es reale Personen gibt. Sie haben sich da schon sehr inspirieren lassen von vielen Geschichten, aber die Figuren sind alle erdacht.
Die sind alle erdacht. Es gibt eine sehr nahe Freundin, die ich heute nicht gegrüßt habe, deren Vorname ist Anne Rose. Und diese Freundin ist Jüdin, eine sehr gläubige Jüdin. Und an sie dachte ich, als ich diese Frau Lammfromm da kreierte. Also irgendwie sind Menschen schon versteckt, aber sie bleiben natürlich erfunden. Also ich habe jetzt nicht 1:1 irgendwie. Das ist nicht. Aber natürlich braucht man Inspiration. Und ich will mich jetzt auch überhaupt nicht mit Thomas Mann oder Nabokov oder irgendjemand vergleichen. Das geht auch gar nicht. Ich bin um vieles schlechter. Aber auch bei Thomas Mann kann man ja alles aufdröseln. Also wenn man will, findet man in jeder Figur jemanden, der existent war und in dem Leben von Thomas Mann eine Rolle gespielt hat. Also man kann das aufdröseln. Und wenn irgendwann jemand je Interesse haben sollte, hier was aufzudröseln, wird er auch beim Aufdröseln was finden.
Aber das ist dann die Arbeit der Literaturwissenschaft.
Genau, das geht mich nichts mehr an.
Wir reden einfach über Ihr Buch, über den Roman Rachels Reise. Man ist wirklich in einer Familiengeschichte drin. Man meint sie sogar zu kennen, wenn es um 5 Generationen geht. Und das kennen ja wir von uns. Wir können ja auch schon auf einige Generationen zurückblicken. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Ihrer Familie war, weil ja leider viele Familienmitglieder sie nicht mehr erleben durften, weil die ermordet worden sind. Aber ich weiß es jetzt zum Beispiel von meiner Familie, dass ich mich noch mal an meine Urgroßmutter erinnern kann und bin selber schon Großtante. Also kann ich locker über 6 Generationen berichten. Und da ist man sozusagen aber auch der Archivar einer Familiengeschichte oder der Bewahrer einer Familiengeschichte. Wie ist es bei Ihnen privat?
Das bin ich eben nicht, weil es praktisch keine Familie gibt. Mein Vater war Einzelkind, meine Mutter war Einzelkind. Alle diese Großfamilie ist erfunden. Sie ist einfach erfunden. Anhand natürlich von Akten, also Wiedergutmachungsakten. Also ich weiß, dass es Menschen gab, aber ich habe sie ja alle nicht erlebt. Also die einzigen Menschen, die ich erlebt habe, sind meine christlichen Großeltern, also die Eltern meines Vaters. Aber die haben mich nicht inspiriert, weil sie in dieser jüdischen Familie keine Rolle spielten. Es waren sehr gläubige und entschiedene Protestanten. Und es gibt ja hier einen Protestanten auch in diesem Buch, aber keiner stand Pate für diese, meiner Familie stand Pate für irgendeine Figur.
Also ist Ihre Familiengeschichte nicht so weit gestreut wie die von der Familie Kohn?
Also ich hätte gern so eine Familie wie die Kohns sind. Die habe ich nicht. Und die gibt es auch nicht.
Verschiedene Zeitebene gibt es in Ihrem Roman, haben wir gerade darüber gesprochen, Bernd Sucher. Und das ist auch ganz wichtig, um die Gegenwart, also 2018 ist die erste Gegenwart, wo Rachel ihre Reise plant und es nach vielen Jahrzehnten auch machen möchte, weil sie schon über 80 ist, auch wenn sie sehr flott und sehr jugendlich ist, wie sie immer sehr charmant sie schildern und beschreiben. Und dann macht sie sich auf diese Reise ganz alleine nach Deutschland, wobei Amerikanerinnen mit über 80 immer viel lockerer reisen als unser eins. Die sind schon geflogen, als wir noch gar nicht gewusst haben, wie man sich am Flughafen verhält. Und sie macht sich ganz alleine mit über 80 Jahren auf ihre Reise und dann kommt auch ihr Enkel und will sie begleiten. Und dann machen die beiden eigentlich etwas ganz Besonderes. Sie erleben gemeinsam die Familiengeschichte.
Also der Benjamin, das ist der Enkel. Und das, der Benjamin, die ganze Familie Kohn ist eine Anwaltsfamilie. Also sie haben alle Karriere gemacht als Anwälte. Der Benjamin wäre gern Schauspieler geworden. Der Großvater Jakob redet ihm das aus. Seine Eltern reden es ihm auch aus und irgendwann merkt er, er wird nicht glücklich als Anwalt. Schmeißt den Job hin, erzählt es auch allen und ist entschieden, Schauspieler zu werden. Schreibt seiner Großmutter nach Deutschland, was Fakt ist, ich bin jetzt nicht mehr Anwalt und ich werde Schauspieler, aber ich habe ein bisschen Zeit, mich zu erholen und eine Reise zu machen und ich möchte gerne nach Deutschland, weil ich auch das deutsche Theater erleben will. Also da kommt wieder eine Geschichte, die mich betrifft. Er wollte einfach Regietheater erleben, hat so viel darüber gelesen und gehört und er macht sich auf den Weg. Er besucht seine Großmutter, trifft sie erst in München, reist mit ihr dann durch Deutschland. Und diese Reise für ihn in das Land seiner Großeltern, nicht seiner Eltern, denn die sind ja Amerikaner, seine Großeltern wird auch eine Reise zu sich selber, weil er entdeckt plötzlich, dass er schwul ist. Und erzählt es seiner Großmutter auch auf dieser Reise und er verliebt sich eben in einen deutschen Jungen, Dirk. Also, und dann kommt auf diese Weise über diesen deutschen Dirk, kommt diese deutsche Geschichte rein, die ja die Rachel nicht erlebt hat, nur aus Erzählungen, was da alles passiert ist während der Shoah. Und plötzlich kommt der Dirk und seine Familie Weber und man erfährt, was zwischen 33 und 45 in diesem Land war und auch danach. Plötzlich spielt auch die DDR eine Rolle, weil diese Familie Weber wohnte in Weimar und Jena. Also ich wollte diese Verwobenheit von Schicksalen, von deutschen Schicksalen in Amerika und in Deutschland irgendwie darstellen und auch zeigen, dass dieses Schwarz-Weiß, also was weiß ich, die Deutschen sind alles, waren alle schrecklich und die einzigen Juden, die es richtig gemacht haben, sind die, die entweder nach Israel gegangen sind oder nach Amerika, dass das so nicht zutrifft. Und deshalb war mir das so wichtig, dass der Benjamin seine Großmutter begleitet. Zum einen und zum anderen gab mir natürlich diese zweite Figur die Möglichkeit, dass die sich unterhalten. Wenn jetzt die ganze Rachel alleine diese Reise gemacht hätte, wäre es schwierig gewesen, irgendwelche Dialoge zu finden. Die müsste eine Freundin finden oder einen Rabbiner finden oder so. Also mir gefiel dann der Gedanke, dass sie ist eine Außenseiterin, die sich gegen den Willen ihres Mannes nach Deutschland aufmacht. Und der andere Außenseiter ist der Benjamin, der gegen den Willen seines Großvaters Schauspieler werden will und Regisseur. Und noch dazu diese ganz andere Sexualität hat. Dass die gemeinsam eine Reise machen und einander entdecken, dieses Land entdecken und für sich einen Weg finden, mit diesem Land, mit Deutschland umzugehen und mit den eigenen Leidenschaften und dem eigenen Liebesleben.
Aber es ist alles sehr versöhnlich. Sie zeichnen nie eine besonders negative Figur. Und es kommt auch nicht die Amerikanerin mit ihrem Enkel, mit ihren bayerischen Wurzeln und sagt, so, jetzt schaue ich mir mal das Land, das, was wir vorhin schon gesagt haben, das Land der Täter an. Sondern es ist eigentlich eher ein Staunen, Erstaunen und eine Freude, diese Wurzeln zu entdecken. Für den Enkel, der sich für deutsches Theater interessiert und für die bayerische Landschaft und ganz begeistert ist. Und die Großmutter, die Rachel, die sich freut, zurückzukommen, wo ihre Großeltern und Urgroßeltern gelebt haben und aufgewachsen sind. Und die Anne-Rose mit dem schönen Namen Anne-Rose Lamfromm, die ist ja dann auch ganz präsent in vielen Kapiteln. Wir haben ja gerade von den Zeitsprüngen gesprochen. Also die ist ja auch eine zentrale Figur.
Also dieser Roman ist ja nicht linear erzählt. Das ist schon wie mit meinem Buch Mamsi und ich, wo ich die Geschichte meiner Familie erzählte, was ja ein Sachbuch war. Ich liebe Zeitsprünge, ich liebe so wenn es gelingt, Spannung aufzubauen, indem eine Geschichte eben kein Kapitel bis zu Ende geführt wird. Also ein Kapitel endet plötzlich und dann ist man in einer anderen Zeit, an einem anderen Ort. Also das war mir ganz wichtig. Die Frage war, wie kriege ich den roten Faden hin, trotz der vielen Sprünge? Wie halte ich den Leser bei der Stange, dass er mir nicht abspringt und zugleich aber diese Spannung durchhält? Das war eigentlich die größte Aufgabe bei dieser Schreiberei. Und ich war immer überzeugt, und finde es jetzt auch, nachdem das Ding fertig ist, dass es keine schöne Arbeit für mich ist, linear zu erzählen. Mhm. Also die fährt los und dann entdeckt sie plötzlich ihre Vergangenheit und dann gibt es 7 Kapitel Vergangenheit und dann ist sie aber irgendwie in Buchenwald. Sondern ich wollte diese Sprünge. Und diese Sprünge machen, glaube ich, auch etwas sichtbar von deutscher Geschichte, die auch aus lauter Sprüngen besteht. Also es ist ja auch ganz wichtig, dass der Dirk Weber von der DDR erzählt und von dem Mauerfall. Also wenn man diese deutsche Geschichte von 1933 bis 2022 durchgeht, dann sind da ja unendlich viele Brüche, unendlich viele Entdeckungen. Und all das wollte ich mit diesen wenigen Figuren, sind 60 Figuren, aber mit diesen 60 Figuren wollte ich diese Brüche beschreiben und zugleich ja so eine sowas, was sie versöhnlich nennen. Mhm. Aber sie haben es auch gemerkt, Frau Kaiser, es gibt ja auch eine ganz negative Figur, einer dieser Söhne von Jakob und Rachel, der Chaim, der plötzlich ein rasanter Republikaner wird und sich von seinem Judentum lossagt und auch von der ganzen Familie lossagt, mitten in dem Roman. Und die ganze Familie versteht ihn nicht mehr und distanziert sich auch von diesem Mann. Und der erst ganz spät merkt, welche Fehler er begangen hat, aber aus diesen Fehlern lernt und sich ganz, ganz langsam annähert. Es geht ja nicht von jetzt auf gleich, dass er sagt, oh, ich habe einen Fehler gemacht, jetzt bin ich wieder da. Sondern das ist ein ganz vorsichtiger Prozess, in dem sich die Familie wieder näher kommt und sagt, wir nehmen diesen verlorenen Sohn wieder in unserer Familie auf.
So sollte es ja auch in Familien sein, dass man Fehler machen kann, die eingestehen kann und dass man wieder friedlich miteinander umgehen kann. Die Zeitsprünge sind aber auch als Leserin, als Leser ganz wichtig und ganz interessant, kann ich Ihnen nur sagen, weil man sich ja Fragen stellt, während man mit Rachel diese Reise macht und fragt, wer war denn ihre Mutter und wer waren denn ihre Eltern? Und genau wenn man sich diese Frage stellt, kommt eben der Zeitsprung, dass man eben ins Jahr, was weiß ich, 1920 oder 1930 oder 33 kommt. Und das beantwortet eigentlich immer so die Gedanken, die man als Leser hat. Und drum, glaube ich, kommt man auch so in diese Familiengeschichte rein, dass die einem alle immer vertrauter werden. Und wenn man Familiengeschichte erzählt bekommt, geht es einem ja auch so, dass man nicht sagt, du, da Tante Anni hat das und das gemacht, Vierteljahr erzählt, sondern es werden ja immer so einzelne Kapitel aus Familien erzählt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ein Grund ist, warum einem diese Familie so nachkommt, auch wenn die eigene Geschichte eine ganz andere ist.
Also ich glaube, dieses Mosaikhafte, wenn ich mal das so, ist, glaube ich, wichtig für diesen Text, den ich da geschrieben habe, dass sich das so langsam zusammensetzt und man langsam, ja, wie so ein großes Puzzle, dann fehlen irgendwelche Steinchen und diese am Ende sind die Steine beieinander, aber wirklich erst auf den letzten 10 Seiten ist dieses Puzzle fertig. Bis dahin, denke ich, vermutet man Dinge, aber sie werden nicht ausgesprochen. Und was mir auch ganz wichtig war, dass also diese deutsche Geschichte nicht reduziert wird auf die Shoah. Also die besuchen Buchenwald, die besuchen Dachau, aber es geht immer in die Zukunft. Also sie sehen die Vergangenheit, aber sie suchen ein anderes Deutschland. Das war mir ganz wichtig, dass das immer im Vordergrund ist. Nicht der Blick zurück, sondern der Blick voraus.
Und da ist aber dann auch Ihr Blick, den Sie den Personen geben, sehr versöhnlich. Darüber unterhalten wir uns auch gleich. Rachels Reise. Und Sie nehmen uns mit in Ihrem Roman, Bernd Sucher. Natürlich ist es ungewöhnlich, 2 Stunden über einen Roman zu reden und nicht über ein Sachbuch. Aber es ist ja auch so ein Spiegel der deutschen und bayerischen Geschichte. Und auch interessant zu erfahren, eben wie emigrierte bayerische Juden dann in New York Fuß fassen und dann eine ganz eigene Dynastie gründen. Und so kommen auch einige Zwischenfiguren zu Wort in Ihrem Buch.
Ja, also diese Rachel und Jakob haben eben 2 Zwillingssöhne, einer davon ist Aaron. Und Aaron und Chaim, das sind die beiden, haben eigentlich die gleiche Freundin. Und irgendwann sieht Aaron ein, dass das nichts war. Und sie haben mir ja erlaubt, dieses Kapitelchen kurz zu lesen, wie Aaron seine spätere Frau kennenlernt und was er eigentlich für Avancen macht. Aaron machte die Niederlage sehr lange zu schaffen. Monate zogen ins Land, in denen er gar keine Freundin hatte. Als er Alisa zum ersten Mal sah, bestellte er bei ihr in einer Buchhandlung in der 40. Straße die Gesamtausgabe der Werke von Arthur Miller, da ein Kommiliton ihm erzählt hatte, sie müssten für politisch interessierte Menschen Pflichtlektüre werden und seien spannend, was sie, wie er wenig später dachte, nicht waren. Er fragte die Buchhändlerin, die ihn bediente, nach ihrem Namen. Alisa Sonnenschein. Was für ein zauberhafter Name und so jüdisch. Frau Sonnenschein reagierte nicht. Auf welchen Namen darf ich die Ausgabe zurücklegen? Aaron Cohn. Nicht zauberhaft, aber sehr jüdisch. Diese Chuzpe, die für eine Verkäuferin nicht wirklich angemessen war, amüsierte ihn. Als er die dreibändige Ausgabe abholte, war Frau Sonnenschein nicht im Geschäft. Einer ihrer Kollegen teilte ihm mit, dass sie für eine Woche in Urlaub sei. Aaron schrieb auf die Rückseite einer seiner Visitenkarte: Wie schade, dass ich sie nicht angetroffen habe. Vielleicht haben sie Lust, mich nach ihrer Rückkehr anzurufen. Er fügte keinen Gruß hinzu, sondern schloss nur mit seinem Namen. Also er fährt dann noch mehrfach dorthin und trifft sie nie, weil sie auch, wie er jetzt erfährt, immer an Schabbat in die Synagoge geht. Schließlich macht er etwas ganz Traumhaftes, finde ich. Und das ist dieses Kapitel Nummer 66. Die Buchhandlung öffnete um 10 Uhr morgens. Schon einige Minuten zuvor parkte ein weißer Lieferwagen mit der Aufschrift Flowers by Richard in der 40. Straße. Benny Brown schloss die Tür des Ladens auf und ließ den Lieferanten eintreten. Dieser stellte nach kurzer Rücksprache vor dem Geschäft 6 Töpfe mit Sonnenblumen auf, jede Pflanze mindestens 1 Meter hoch. Danach holte er aus seinem Auto eine überdimensionierte Vase mit 50 Sonnenblumen und ein DIN A1 Pappschild mit der Aufschrift Für Alisa Sonnenschein. Ich wünsche einen schönen Tag und freue mich auf Ihren Anruf. Aaron Cohn, nicht zauberhaft, aber garantiert jüdisch.
Und er sieht aus wie Cary Grant, den mögen Sie, glaube ich, auch sehr gerne.
Genau.
Ich auch.
Genau, er sieht aus wie Cary Grant.
Darum beneide ich Grace Kelly und Audrey Hepburn, dass sie mit Cary Grant spielen durften. Und er soll ja selber mal einem Reporter gesagt haben, der gesagt hat, alle Männer wollen sein wie Cary Grant, soll Cary Grant geantwortet haben. Ich auch.
Das ist nicht ganz uneitel, oder?
Aber Aaron ist eine sehr sympathische Figur.
Aaron ist nett, weil es auch so ein Verlierer ist und dann aber doch irgendwie gewinnt. Denn das ist ja der Schwächere von beiden. Er ist der Schwächere von diesen beiden Zwillingen. Und der Starke macht ja auch eine ganz andere Karriere als sein Bruder. Aber wird dann kriegt eben diesen komischen Kick, dass er dieser aggressive Republikaner wird.
Der also, an jemand interessiert, dieser genau, Mr. Ryan, also der kommt dann schon sehr bekannt vor.
Also natürlich gibt es Figuren, die ich mehr mag als andere. Aaron gehört sicherlich dazu, die Alisa auch. Und ich mag auch diese Elisabeth Snyder, diese Katholikin, die dann irgendwie sich entscheidet, zur Jüdin zu werden, zu konvertieren, obwohl der Mann das gar nicht will, sondern sie sagt, ich finde die jüdische Mamme so toll, ich möchte auch eine werden. Und dann sagt der Mann, ja, wenn du das werden willst, ist es nicht einfach. Du kannst dich einfach konvertieren, du musst Hebräisch lernen, du musst lernen, was man kocht, du musst dich an Gebräuche halten und du musst auch an Yom Kippur fasten. All das nimmt sie hin, weil sie irgendwie jetzt doch eine jüdische Familie gründen will. Und auch ihre Eltern, die ja katholisch erzogen worden sind, haben dagegen nichts. Das ist wieder dieses, was Sie so sagen. Ich mag das, wenn sich Menschen verstehen.
Und die Definition von der jüdischen Mami, die haben Sie auch irgendwo, ich habe mir es eingemerkt, aber ich finde es nicht, die war nicht.
Also jüdische Mammen sind, aber das hatte ich schon in meinem ersten Buch über meine Familie
Mama
geschrieben. Genau. Also jüdische Mammen zeichnen sich dadurch aus, dass sie einen extremen Ehrgeiz für ihre Kinder entwickeln. Und man alles darf, nur nicht, man darf nicht faul sein, man sollte zumindest bei hohen Feiertagen in der Synagoge sein. Und man sollte immer ein bisschen klüger sein als die anderen. Aber aus einem einfachen Grund, das ist nicht nur der Ehrgeiz an sich, sondern die Idee, glaube ich, ist dahinter, wenn Juden verfolgt werden, das Einzige, was sie mit sich nehmen können, ist letztendlich ihr Kopf. Also was sie im Hirn haben, das kann ihnen niemand nehmen. Deshalb ist ein intelligenter Jude erstmal, es sind keineswegs alle Juden intelligent, das sollte ich damit nicht sagen, bloß ein gebildeter Jude hat es in jedem Land einfacher als ein ungebildeter.
Und das bringen einen die jüdischen Mammen bei.
Unbedingt. Und zwar mit aller Härte, die es so gibt.
Unter dieser Fuchtel sind sie auch aufgewachsen. Und auch darüber unterhalten wir uns in der zweiten Stunde von unserem Ratsch. Bernd Sucher bei mir zu Gast mit seinem Roman Rachels Reise. Wir reisen mit ihr mit von New York nach Fürth und erfahren viel über deutsche und bayerische Geschichte und Familienverstrickungen und Familiengeheimnisse.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Und herzlich willkommen zur zweiten Stunde von unserem literarischen Ratsch heute mit Bernd Sucher und seinen Roman Rachels Reise. Und diese Rachel Kohn entscheidet sich im hohen Alter, in ihre Geburtsstadt Fürth zu reisen, gegen den Willen ihres Mannes. Und dort entdeckt sie ein Familiengeheimnis und aber auch den Ort ihrer Kindheit, in dem ihre Eltern gelebt haben und in dem sie geboren und aufgewachsen ist. Der Roman von Bernd Sucher lässt uns in das Herz einer jüdischen Großfamilie in New York blicken, die den Grauen des Nationalsozialismus entkommen ist und die auf sehr versöhnliche Art und Weise ihre Heimat, die Geburtsstätte von Rachel und die Wurzeln der Großeltern und Urgroßeltern besuchen. Und darüber unterhalten wir uns auch in der zweiten Stunde mit Bernd Sucher bei unserem Ratsch. Bernd Sucher bei mir zu Gast mit seinem Buch Rachels Reise. Sie haben ja auch hier bei uns im Bayerischen Rundfunk eine fantastische Sendung gehabt mit Suchers Leidenschaften. Wenn Sie jetzt an meiner Stelle wären, würden Sie dieses Buch auch so gerne lesen oder gelesen haben wie ich? Schreiben Sie die Bücher, die Sie gern lesen würden.
Also man schreibt ja nicht, was man abgrundtief doof findet.
Würde auch keinen Sinn machen.
Nee, würde keinen Sinn machen. Es gibt Bücher, es gibt ein Buch, für das ich mich schäme. Das war mein allererstes.
Da waren Sie wahrscheinlich jung.
Da studierte ich noch und machte ein Buch über Theater in Franken. Ich habe ja ganz vorhin gesagt, dass ich kein guter Recherchejournalist bin. Und das waren praktisch alle fränkischen Theater. Damals gab es ja noch kein Internet. Also ich habe ein Buch über fränkisches Theater geschrieben, keines dieser Theater je besucht. Interviews mit den Intendanten per Telefon geführt. Und dieses Buch ist dummerweise noch zu kaufen, antiquarisch. Also das ist ein Buch, das ich geschrieben habe und das nicht gut ist. Alle anderen meiner Bücher würde ich natürlich empfehlen.
Aber es ist verkauft worden, immerhin.
Ja, man kann es ja immer noch kaufen, dummerweise.
Wahrscheinlich ist es nie verkauft worden.
Ich müsste alle aufkaufen, damit dieses Skandalon aus der Welt ist, genau.
Aber Sie haben sich damals bestimmt ganz toll gefühlt, als Student ein Buch zu schreiben. Das war ja außergewöhnlich.
Jetzt sind wir bei den jüdischen Müttern. Also ich habe Klasse übersprungen. Ich war der Jüngste, der hier den Doktortitel kriegte in der Philosophischen Fakultät in München. Also ich habe immer, also ich platzte vor Ehrgeiz, wenn Sie so wollen. Ich war auch ein unerträglicher Mitschüler.
Und Streber wahrscheinlich.
Ein schrecklicher Streber. Bestimmt kein angenehmer Mensch. Ich versuche das jetzt irgendwie im Alter zu werden. Natürlich habe ich mich gefreut, dass ich ein Buch schreibe. Ich fing an zu studieren und hatte das erste Buch. Ja, aber jetzt bin ich älter und merke, ich hätte es anders schreiben sollen oder es lassen sollen. Aber es hat ja andere Verleger dann nicht davon abgehalten. Also wer so ein Buch schreibt, den wollen wir nicht. Das passierte nicht.
Wie viele Bücher haben Sie mittlerweile schon herausgegeben?
Ich weiß es nicht. Selber geschrieben sicher weit über 30, dann irgendwie noch welche herausgegeben, dann in vielen vorhanden. Aber ich weiß es wirklich nicht, ich zähle es nicht, weil die Zahl ist ja auch unbedeutend. Was drin ist, wäre dann wichtig. Und da gibt es Bücher, die mir wichtig sind und welche, die ich geschrieben habe. Und jetzt denke, wenn ich sie nicht geschrieben hätte, wäre es auch nicht schlimm gewesen. Aber ich habe zum Beispiel ein Buch über gutes Benehmen geschrieben. Da hat jeder gedacht, warum schreibt er jetzt auch noch über gutes Benehmen? Auch meine Kritikerkollegen sagen, ach nee, das nicht auch noch. Und das ist eines der erfolgreichsten Bücher, was ich geschrieben habe. Es ist mehrfach aufgelegt worden und kriegt auch noch einen neuen Titel. Aus Handy, Handkuss, Höflichkeit wurde dann, aus Hummer, Handkuss, Höflichkeit wurde dann Handy, Handkuss, Höflichkeit, weil keiner traute sich noch Hummer zu essen, aber alle hatten ein Handy auf dem Tisch. Also dieses Buch habe ich geschrieben und das macht mir immer noch Spaß. Aber es gehört nicht zu den Büchern, auf die ich so sonderlich stolz bin.
Aber weil wir gerade über das Versöhnliche gesprochen haben in Ihrem Buch, Sie gehen jetzt ja auch versöhnlicher mit sich um und outen sich als Streber. Aber das ist ja die Mama schuld gewesen, die Mami.
Also ich verdanke dieser Mutter natürlich relativ viel, weil wenn die nicht so viel von mir gefordert hätte...
Hätten Sie heute noch keinen Schulabschluss.
Nein, ich wäre an Mathematik gescheitert, ganz gewiss.
Das verstehe ich.
Nein, also sie hat mich getriezt, wirklich sehr. Aber sie würde jetzt, ich gehe davon aus, dass ich ein gläubiger Mensch bin, dass sie im Himmel mir jetzt zuhört und sagt, ja, alles hast du ja noch nicht geschafft. Aber vieles von dem, was sie von mir verlangt hat, ist gelungen. Was mir bis heute nicht gelungen ist, ich habe keinen Chauffeur.
Das wollte die Mama auch.
Das wollte die Mama unbedingt.
Livriert wahrscheinlich, mit Handschuhen.
Sowas, genau, ein Hütchen auch.
Warum war denn die Mama so ehrgeizig? Was hat sie sich denn von Ihnen gewünscht, dass Sie Graf Joster werden, der auch einen Chauffeur hatte?
Nein, ich glaube, sie wollte mit ihrem einzigen Sohn dort anknüpfen, wo sie gestoppt worden ist. Also sie war in einem großbürgerlichen Haus in Leipzig aufgewachsen. Und sie hatten eben einen Chauffeur und sie hatten ein Auto und sie hatten eine Villa. Und mein Großvater fuhr irgendwie nach Budapest, um sich Schuhe anfertigen zu lassen.
Die berühmten Budapester Schuhe.
Genau. Und all das wollte sie sozusagen, so müsste mein Sohn wieder werden. Das war, glaube ich, in ihrem Kopf.
Das ist aber auch ein bisschen wie bei Rachel. Ihre Großmutter und ihre Großtante haben sie inspiriert, diese versunkene Welt wieder auferstehen zu lassen. Und das wollte, natürlich ändert sich die Welt, aber doch das ist ja der jüdische Zweig ihrer Familie, ja. Ihre Mama, also die jüdische Mama. Und die wollte halt diese versunkene Welt in ihnen wiederfinden. Ich glaube, das ist zutiefst menschlich, nicht nur bei Müttern.
Das haben Sie schön gesagt. Ja, ich glaube, sie wollte mit mir wieder dahin zurück, wo man sie nicht hat sein lassen. Ja.
Dann wird Ihre liebe Mama Ihnen von Ihrer Wolke oben aus jetzt gerade verzeihen, dass Sie keinen Chauffeur haben und dass Sie trotzdem ein erfolgreicher Literaturkritiker, Autor und gar kein Streber sind.
Na, aber sie wird wahrscheinlich schon sagen, sag mal, denkst du schon über das nächste Buch nach? Also das glaube ich ganz sicher, dass diese Forderung da oben gerade formuliert wird.
Dann beantworten Sie doch die Frage, denken Sie schon über das nächste Buch nach?
Ja, wir haben das nicht abgesprochen, wir müssen das den Hörern einfach mal sagen.
Na, ich habe auch ein bisschen was von der Mami an mir, obwohl ich nicht meine Mutter bin.
Nein, also der Verleger, ich wollte jetzt wissen, ob ich mit diesem Verlag weitermache oder nicht, weil nach diesem Buch meldeten sich plötzlich wieder Verlage und sagten, ach nee, das nächste Buch machen Sie aber um uns. Und jetzt wollte ich ihm ganz sicher gehen, dass dieser Verleger mit mir weitermacht. Und das ist jetzt der Fall. Es wird einen Folgeroman geben. Der Benjamin wird nach Deutschland gehen und wird dort versuchen, eine Karriere als Regisseur zu beginnen.
Also Rachels Enkel. Es ist der Sezessionsverlag und in diesem Jahr Berlin, Sezessionsverlag Berlin, und in diesem Jahr ist dieses Buch in diesem Verlag erschienen. Jetzt haben Sie aber die allererste Frage noch nicht beantwortet. Würden Sie dieses Buch auch gern gelesen haben? Aber Sie haben es ja geschrieben, also ist man gar nicht so in diesem Lesemodus drin.
Also jetzt auch auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt lächerlich mache, aber ich habe das ja dann x-mal gelesen, auch Korrektur gelesen und so. Und mein Verleger auch und Freunde haben es auch mehrfach gelesen. Und irgendwann sagte ich dann, es ist schon sehr seltsam, ich lache immer noch an denselben Stellen und heule immer noch an denselben Stellen. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich lese es gern und ich freue mich, auch wenn es andere vielleicht nicht so wahrnehmen, aber ich freue mich über die Stellen, in denen ich sentimental bin, und ich freue mich über die Stellen, in denen ich ernst bin, zum Beispiel beim Besuch dieses Buchenwald, KZs. Und ich freue mich über Witze, von denen ich meine, dass sie mir vielleicht gelungen sind.
Da möchte ich jetzt aber auch nochmal zu diesen KZ-Besuchen sagen, es ist sehr behutsam. Man kann das alles auch viel dramatischer gestalten, auch wenn sie in Berlin sind und zwischen den Stelen gehen, die Rachel und der Benjamin und der Freund von dem Benjamin. Sie sind da sehr behutsam und nicht so vorwurfsvoll und anklagend. Und das macht, glaube ich, auch die Lektüre so versöhnlich. Also das ist ja das Wort, das ich vorhin schon benutzt habe, dass alles sehr versöhnlich ist in dem Buch.
Also ich wollte jetzt keinen KZ-Roman schreiben, aber es war klar, dass diese Frau mit ihrem Enkel das besuchen muss. Und ich habe lange überlegt, wie ich das schreibe. Und diese Form dieses einen Kapitels Buchenwald unterscheidet sich ja wesentlich von allen anderen. Das ist ja immer nur ein Satz und noch ein Satz und noch ein Satz. Es ist ja gar keine Beschreibung. Das ist immer nur ein Einblick in die Gaskammer, ein Einblick in eine Kammer. Ich wollte so pur wie möglich und so unsentimental wie möglich. Das also wirklich wie so ein Beobachter, der guckt da rein in dieses KZ und geht weiter. Und das ist ja nur eine Seite dieser 400 Seiten, spielt in Buchenwald. Und es spielt ja gar nicht, sondern wir wissen, die gehen da rein und wir wissen, die gucken das. Und dann ist das Kapitel aber auch schon vorbei. Nein, also es hat mich gar nicht interessiert, jetzt so ein Anklagebuch zu schreiben. Also es war ja immer die Idee, sie fährt nach Deutschland, um das andere Deutschland zu finden.
Sie mögen ja auch gern Volksmusik, Bernd Sucher, und singen selber im Chor in Truchtlaching.
Also singen tue ich jetzt nicht mehr, weil ich so viel schreibe. Aber ich mag Volksmusik und es gibt praktisch kein Fest, was wir da draußen in der Nähe von Kloster Seehorn feiern, ohne dass die Jugendblaskapelle auftritt. Und ich habe da auch so eine kleine Kulturreihe, die heißt Suchers Seehorner Leidenschaften, die geht über eine ganze Woche. Und die wird auch beendet mit einem Festgottesdienst und dort spielt auch die Jugendblaskapelle. Und wir sind auch, ja, wir unterstützen sie auch finanziell, diese jungen Menschen, die da Musik machen.
Ja, das ist auch so was Vereinendes, wenn man gemeinsam Musik macht, wenn man gemeinsam was erlebt, wenn man gemeinsam schöne Dinge macht. Und Sie sind ja auch dann sehr offen und sagen, das ist ein Festgottesdienst. Und man kann auch gemeinsam in eine Synagoge gehen, in die katholische Kirche. Man kann an protestantischen Zeremonien teilnehmen. Und das ist auch eben drin mit all ihren Figuren, die so völlig unterschiedliche Leben haben. Man kann sich doch irgendwo gemeinsam in der Mitte treffen. Das wäre ein Ideal.
Also mit diesem Buch, was wir letztes Jahr hier besprochen haben, Unsichere Heimat, gehe ich auch in Schulen. Und ich versuche es jetzt auch in Trostberg zu machen. Im Moment bin ich in Hameln und Ismaning und Garching und so und treffe junge Menschen und erzähle ihnen vom jüdischen Leben in diesem Land, in Deutschland.
In welcher Altersgruppe sind diese?
Das sind Schüler? Ja, das ist 10. bis 13. Also das sind so Gymnasien.
15. Komisch, ja, genau. Zwischen 15 und 18.
Dummerweise fragen nie Hauptschulen an. Es sind immer Gymnasien, die fragen, ob man kommt und mit den jungen Menschen diskutiert. Und das mache ich sehr gern. Und da wir auf dem Land waren, es gibt auch in unserem Garten Schabbatfeiern mit unseren bäuerlichen Nachbarn, weil die dann auch wissen wollten, wie feiert ihr denn das und was ist ein Schabbat und so. Ich würde das jetzt nicht Aufklärungsarbeit nennen, aber es ist praktisch der Versuch, so wie ich in die katholische Kirche gehe und mitmache, also ich knie nicht und natürlich sage ich das Glaubensbekenntnis nicht, aber ich bin dort und es macht mir Freude, an solchen Gottesdiensten teilzunehmen. Und diese Freude möchte ich auch teilen, wenn man jüdisch feiert. Und das versuchen wir auf dem Land eben mit Schabbatfeiern im Garten. Und ich habe irgendwann mal in einem Interview auch bei Ihnen, glaube ich, gesagt, dass ich eigentlich keine Heimat habe, außer die Sprache und die Kultur. Das ist nicht wahr. Also meine Heimat ist letztendlich schon das Chiemgau, weil ich bin nirgendwo so mit offenen Armen aufgenommen worden wie dort. Und wenn Sie bedenken, dass nach diesem Überfall der Hamas in Israel, der Erste, der sich gemeldet hat, war der Pfarrer des Ortes von Kloster Seehorn, der mir gesagt hat, wenn du, Bernd, wir duzen uns, was ja auch schon ungewöhnlich genug ist, wenn du Menschen kennst, die sich fürchten, in Israel oder in Deutschland, ich habe Gästezimmer in meinem Pfarrhaus. Und dann kann man nur sagen, das geht mir zu Herzen und das ist auch ernst gemeint. Und diese Herzlichkeit versuche ich auf umgekehrten Wege eben auch zu geben, im Sinne von, ich öffne mich, ihr öffnet euch. Und diese Rücksicht ist groß. Also das geht beim Essen, gemeinsam Essen los. Also keiner dieser Nachbarn auf dem Lande würde am Freitagabend uns einladen, weil sie wissen, Freitagabend ist so ein besonderer Tag, da laden wir den Bernd nicht ein. Und keiner würde jemals Schweinebraten servieren. Also das wissen selbst die Sechsjährigen, sagen, wenn der Bernd kommt, muss es Pute geben. Also das ist ein Respekt, der dort gepflogen wird, ja.
Aber man muss eben über die Religion des anderen einfach Bescheid wissen. Dann kann man es tolerieren und respektvoll damit umgehen. Wäre so viel einfacher, als wenn man irgendwelche Vorurteile hat oder irgendwelche Klischees im Hinterkopf.
Deshalb spielt ja auch im Rachel spielen ja auch diese jüdischen Feste eine Rolle. Also selbst in diesem Buch wird ja erklärt, wie man Schabbat feiert und was Yom Kippur ist und so. Also ich glaube, es geht ganz viel um Aufklärung, um Begegnungen. Diese Begegnungen finden in diesem Roman statt, aber diese Begegnungen versuche ich auch im täglichen Leben herzustellen. Also diese Diskussionen, die ich jetzt führe mit Erwachsenen und mit Schülerinnen und Schülern, sind eigentlich, so wichtig Erinnerungskultur ist, viel wichtiger ist eine Begegnungskultur. Und diese Begegnungskultur findet eben auch in diesem Rachels Reise statt. Hier begegnen sich ja vier Religionen letztendlich, und versuchen miteinander in Austausch zu kommen und einander zu verstehen.
Zum Beispiel wird eben erklärt, ob man Meeresfrüchte essen darf oder nicht. Oder wer kein orthodoxer Jude ist, der sagt halt, das essen wir, wie wir wollen. Und genau dieses Offene ist es und nicht so ein Schubladendenken, das in diesem Buch einfach so vorkommt, dass man viel erfährt und mit auf diese Reise von Rachel gehen kann. Und viel erfährt auch über jüdische Feiertage oder das Miteinanderleben, so wie Sie es in Ihrer Heimat im Chiemgau auch erleben können, wo man einfach respektvoll mit dem anderen umgeht.
Ja, und mir war auch wichtig in diesem Buch, wenn ich das noch sagen darf, also es gibt diese humoristischen Geschichten, es gibt diese Liebesgeschichten, davon gibt es relativ viele, es gibt diese traurigen Geschichten von Beerdigungen, von jüdischen Beerdigungen, und es gibt aber auch ernsthafte, wir haben vorhin kurz darüber geredet, dass diese Rachel und ihr Benjamin, ihr Enkel, nach Buchenwald fahren, und ich habe dann so ein bisschen rumgestottert. Wenn ich darf, würde ich gerne sagen, wie ich das versucht habe zu schreiben, damit es eben nicht sentimental wird und aber auch nicht so vorwurfsvoll.
Bitte.
Benjamin und Rachel Kohlen frühstückten seit einem Tag nicht mehr gemeinsam. Der Enkel hatte seiner Großmutter erklärt, dass er morgens lieber die Zeitung lese, als zu plaudern. Sie akzeptierte diese Entscheidung, wenn auch mit Bedauern. Aber sie diskutierten nicht. Um 10 Uhr morgens stiegen sie in ihr kleines Auto. Benjamin hatte das Navi eingestellt. 18 Minuten würde die Fahrt nach Buchenwald dauern. »Ich fürchte mich«, sagte Rachel Kohn zu ihrem Enkel, als sie sich vom geparkten Wagen entfernten. Er nahm ihre Hand, auch ihm graute vor diesem Gang. Sie umarmten einander. Sie passierten das Torgebäude und lasen die Inschrift »Jedem das Sein«. Sie gingen entlang der Stacheldrahtzäune und zählten die Wachtürme. Sie hörten bei dem 7. auf, wohl wissend, dass es 23 waren. Sie besuchten die Lagerkommandatur. Sie entdeckten das ehemalige Bärengehege des Zoos für die SS-Schergen und ihre Familien. Sie betraten den Raum für medizinische Experimente. Sie schauten in eine Lagerhalle. Sie stolperten über Gleise. Sie lugten durch Mauerlöcher in viele winzige Arrestzellen. Sie wagten die Schritte ins Krematorium. Sie verboten sich, was erlaubt war, den Blick in die Öfen. Sie besuchten die Dauerausstellung der Gedenkstätte. Sie lasen Dokumente und Briefe. Sie starrten in die Gesichter von Häftlingen. Sie wollten wegsehen und stierten doch auf das Foto vom Oktober 39, der Appellplatz, auf dem nackte polnische und jüdische Häftlinge geschoren und desinfiziert wurden. Sie wandten ihre Blicke ab von den geschrumpften Menschenköpfen, den begehrtesten Trophäen der SS. Sie schluchzten vor den Fotos der Erhängten. Häftlingskleidung, Häftlingsmarke, Häftlingskübel, Häftlingskannen, Häftlingskellen, Skelette der Lebenden und der Toten, Leichenberge, raus, weg, fort.
Bernd Sucher, aus Rachels Reise, dieses kurze Kapitel über Buchenwald, und es ist eher so ergreifend, dass Sie es so erzählen, wie Sie es gerade vorgelesen haben. Bernd Sucher mit Suchers Leidenschaften, auch aus dem Bayerischen Rundfunk bekannt. Jetzt sitzen Sie hier als Autor, ist auch ungewohnt in der Situation, dass Sie befragt werden, sonst fragen Sie ja immer.
Ja, es ist inzwischen habe ich mich daran gewöhnt, und ich muss einfach sagen, mit Ihnen macht das auch besonderen Spaß, liebe Hermine Kaiser. Das ist jetzt kein Geschnulze, sondern das ist so, weil das ist nicht so eine Abfragerei.
Es ist ein Ratsch, ein Gespräch.
Es ist ein Ratsch, genau. Also es gibt viele Interviews, die wirklich so funktionieren wie Rigorosum. Ich habe eine Frage und ich bitte um eine kurze Antwort. Nein, mir gefällt diese Position des Befragten.
Aber Sie bekommen auch Fragen gestellt von den Schülergruppen, von denen Sie gerade erzählen, wo Sie einfach in Schulen gehen, leider nicht in Hauptschulen, wie wir gerade von Ihnen gehört haben, sondern wo Schüler fragen, wie lebt denn eigentlich ein Jude in Deutschland oder in Bayern oder wie ist ein jüdisches Leben oder was macht eigentlich Judentum aus? Und das ist ja wirklich eine Generation der 15- bis 18-Jährigen, von denen wir gerade erzählen haben, für die ist alles, auch der Nationalsozialismus, Historie, die weit zurückliegt. Wir sind noch eine Generation, die Eltern haben, die es erlebt haben, bei ihnen nur teilweise überlebt haben. Wir sind ja viel näher an dieser Geschichte dran als diese Generation.
Also ich mache das, es macht mir wirklich Freude. Das Wort Freude ist, meine ich auch so. Das Überraschende ist erst einmal, diese jungen Menschen sind bewusst nie einem Juden oder einer Jüdin begegnet. Bei 82 Millionen Deutschen in der Bundesrepublik und 220.000 Juden ist es relativ schwierig, einem zu begegnen. Also das Erste ist sozusagen, ihnen diese Scheu zu nehmen, wie sieht ein Jude eigentlich aus? Also ich fange dann irgendwie so wie ein Drittklässler an und sage, schau, ich habe auch eine Nase und zwei Ohren und zwei Augen und bin irgendwie döver als ihr oder vielleicht auch ein bisschen intelligenter, aber uns unterscheidet nicht sehr viel. Und dann kommen, ich lese eigentlich relativ wenig aus Büchern vor, sondern ich verlasse mich darauf, dass die Fragen stellen. Und die Fragen dieser Jugendlichen unterscheiden sich sehr von den Fragen von Erwachsenen. Also die interessiert Hamas nicht, die interessiert auch nicht, was in Gaza passiert. Die wollen die ganz privaten Geschichten. Also die fragen dann auch, waren sie schon mal in dem Konzentrationslager, in dem ihre Familie umgekommen ist? Und dann überlege ich immer, antworte ich oder antworte ich nicht, weil ich kann natürlich nur antworten mit emotional. Und das, dann mache ich's. Und man kriegt diese Menschen, diese jungen Menschen, also die fangen an zu weinen. Und die fragen, sie trauen sich dann immer noch privater zu fragen. Also sie fragen dann, haben Sie denn ein Elternhaus? Ja, ich habe ein Elternhaus in einer Stadt, die ist besonders hässlich, das ist Bitterfeld. Wo ist denn Bitterfeld? Dann erkläre ich, wo Bitterfeld ist. Dann so, und dann, was ist denn aus dem Haus geworden? Und dann erzähle ich, dass ich dieses Haus verschenkt habe. Und das erstaunt die natürlich. Ja, wem haben sie das denn geschenkt? Sag ich, ja, ich wollte es erst der jüdischen Gemeinde schenken, aber da gibt es keine jüdische Gemeinde. Dann wollte ich es den Protestanten schenken, aber das habe ich mir überlegt, weil mein Großvater war Protestant und der hat sich meiner Meinung nach während des Dritten Reiches nicht so benommen, wie ich es gern gehabt hätte. Also habe ich es der katholischen Kirche geschenkt. Und dann kriege ich wirklich Zwischenapplaus. Also das finden sie sowas Tolles. Guck mal, der Jude spendet sein Haus und da ist jetzt ein Altersheim draus geworden. Also diese Fragen sind eigentlich in allen Schulen gleich. Und ich war jetzt hier mit Herrn Spähnle, der diesen Antisemitismusbeauftragten in Bayern, in einem Gymnasium in Ismaning. Da waren die gleichen Fragen und es hat aber nicht diese Betroffenheit von Erwachsenen, die ja dann immer die Shoah mitdenken. Also meine Fragen sind schon beeinflusst von diesem schlechten Gewissen. Dieses schlechte Gewissen haben diese jungen Menschen natürlich nicht. Die wollen einfach nur wissen, wie ist denn das jetzt so als Jude hier?
Toll.
Genau. Und dem setze ich mich aus, das ist völlig falsch. Das mache ich jetzt. Und meine schönste Begegnung ist, ich habe das in Hameln gemacht. Ich war zum ersten Mal in meinem Leben in Hameln.
Da kennt man nur den Rattenfänger.
Den Rattenfänger, von Hameln, genau.
Und wenn man dort noch nicht
war. Und dann war ich fertig und der Schulrektor war begeistert und die Frau, die das vermittelt hat, fand das auch ziemlich toll und sagte dann: Wir haben in Hameln 3 Gymnasien. Dann fragte ich zurück: Sagen Sie, meinen Sie, ich soll jetzt 3-mal nach Hameln kommen? Ja. Und sie machen es wirklich möglich, dass ich 3-mal, natürlich nehme ich da kein Honorar oder so, aber ich muss ja irgendwie hin. Dass ich 3-mal jetzt in Hameln auftrete, vor Schülern. Also damit jedes Gymnasium dieser Stadt einmal den Bernd Sucher hat.
Und wie reagieren die Kinder, die Schüler, sind ja Teenager, wie reagieren die dann nach diesem Gespräch mit Ihnen?
Sie wollen noch mehr Kontakt. Also jetzt dieses in Ismaning endete damit, das ist so eine Gruppe, die sich im Geschichtsunterricht besonders mit der Shoah beschäftigt und mit Judentum in Deutschland. Und da kam dann, oh, wir würden Sie gern wiedersehen. Und sage ich, pass auf, was wir jetzt machen. Ich lade Sie ein, wann immer Sie im Sommer wollen. Eine Gruppe von 20, 30 Menschen. Kommen Sie mit Ihren Lehrerinnen, mit Ihrem Lehrer raus aufs Land. Ich verspreche Ihnen, dass ich irgendwas zu Schabbat koche, dass Sie was zu essen kriegen und damit Sie sehen, wie das funktioniert. Und diese Einladung habe ich ausgesprochen. Ich hoffe auch, dass Sie diese Einladung annehmen und rauskommen. Also mir ist wichtig, dass dieser Kontakt nicht einmalig ist, sondern dass das so eine, ja, dass es eine Begegnung ist, die fortgesetzt werden kann.
Was für eine schöne Idee. Bernd Suchers Leidenschaften, mit Menschen zu reden und ein versöhnliches Miteinander zu suchen und zu finden. Es könnte so einfach sein, haben wir vorhin ja schon festgestellt, wenn man miteinander redet.
Gut, aber dieses Miteinander reden muss praktisch von beiden Seiten ausgehen. Also alle müssten den Wunsch, oder es wäre schön, wenn sie alle den Wunsch hätten, einander zu begegnen. Bloß dieser Wunsch ist nicht überall ausgeprägt. Und es gibt natürlich auch so Berührungsängste. Also das höre ich dann auch. Wir würden uns jetzt nicht trauen, in der jüdischen Gemeinde anzurufen. Können wir mal in die jüdische Schule kommen? Können wir Mitschüler treffen? Oder den jüdischen Fußballverein, den es ja hier gibt? Also das müsste man, könnte man, sollte man forcieren, dass diese Begegnungen auch unter jungen Menschen viel öfter stattfinden.
Das wäre schön. Bitte hört mir jetzt mal zu. Dieser Satz kommt mehrfach in Rahels Reise vor.
Ja, das ist sozusagen der Signature-Ton von Rachel, die immer, wenn sie Aufmerksamkeit will und einen Entschluss bekannt gibt, der die Familie verstören könnte, fängt sie das so an, ja.
Ist das jetzt ein Satz, den Sie für die Rachel kreiert haben oder stammt der aus Ihrer, von Ihrer Großmutter oder Großtante?
Nein, der ist nicht kolportiert, der ist mir wirklich eingefallen. Es gibt einen Satz meiner christlichen Großmutter, der kommt aber in dem Buch nicht vor. Das war nur kein Leerlauf. Also man konnte nicht den Tisch verlassen, ohne einen abgegessenen Teller mitzunehmen oder so. Also man musste abdecken.
Das hat man haben Sie in Ihrem Benimmbuch bestimmt auch gleich.
Da kommt es vor wahrscheinlich, ja.
Nur kein Leerlauf. Man geht, eine Hausfrau geht nicht mit Leere hin, so kenne ich das. Das ist dann schon in einem drin. Also ja. Sie haben schon zwei sehr prägende Großmütter, nein, eine prägende Mutter und eine prägende Großmutter.
Ja, die prägende Mutter war irgendwie stärker, also die hat... Meine Mutter hat den Satz geprägt, der mich dann wirklich mein Leben lang begleitet, bis heute. Zum Beispiel nicht zu lange zu schlafen. Also meine Mutter weckte mich auch am Sonntag um 7 Uhr morgens. Und wenn ich dann irgendwie weiterschlafen wollte, weil es gab ja keine Schule oder so, war der Spruch, du stiehlst dem lieben Gott den Tag. Und wenn ich jetzt manchmal denke, oh, jetzt würde ich gern so bis 9:30 schlafen.
Dann hören Sie die Stimme Ihrer Mutter.
Genau. Dann stehle ich gerade wieder dem lieben Gott den Tag. Also deshalb ist Ihre frühe Sendung gar nicht früh genug.
Nein, 10 Uhr ist ja sehr entspannt. Ja. Da kann man schon gar nicht mehr guten Morgen sagen. Wobei man natürlich morgens ja ziemlich viel erledigen kann. Das sieht man aber als junger Mensch nicht so. Da verbringt man leider viel zu viel Zeit mit Schlafen. In der Zeit hätte man Instrument lernen können. Oder was haben Sie dann gemacht am Sonntag in der Früh um 7 Uhr?
Klavier geübt.
Schön.
Genau. Ich habe relativ viel Musik gemacht.
Macht sie es immer noch?
Ja.
Weil die Fingerfertigkeit verliert man ja schnell beim Klavier.
Also auf dem Land spiele ich relativ viel Klavier und ich werde dann auch immer so, der Igor Levit hat jetzt wegen dieser ganzen Geschichten Hamas und Antisemitismus in Deutschland eine Einspielung gemacht mit Mendelssohns Lieder ohne Worte. Und da ich nicht Klavier spielen kann ohne Noten, habe ich mir die sofort gekauft und im Moment übe ich wie ein Wahnsinniger täglich Mendelssohn.
Was heißt wie ein Wahnsinniger üben?
Ja, so 3 Stunden. Ja, und zwar immer das, also nicht so hingehudelt. Hingehudelt ist, man macht einen Fehler und spielt weiter.
Bei der Erziehung, ich bin's.
Nein, also an der Stelle, an der ich scheitere, höre ich auf und fange wieder vorne an.
Das sollte man nicht nur beim Klavier spielen.
Ja, genau. Also deshalb auch bei dem Schreiben dieser Rachel fragen Sie mich nicht, wie oft ich wieder von vorne angefangen habe und wieder geändert habe. Und es gibt, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Fassungen.
Die Rachel, Ihr Rachelbuch, Rachels Reise, wird auch im Residenztheater in München gelesen werden, im Mai.
Ja, also ich bin sehr froh, dass der Andreas Beck es möglich macht. Er hat ja so eine Reihe, das heißt Resi liest. Und am 14. Mai lese ich zusammen mit der wunderbaren Barbara Horvath und dem jungen Schauspieler Johannes Nussbaum, der jetzt gerade den Förderpreis bekommen hat, aus Rachels Reise. Und zwar so richtig im großen Haus und 1,5 Stunden lang.
Das Buch ist ja Rachels Reise im Sezession Verlag erst vor kurzem erschienen. Sie haben schon auch einige Lesungen, die manchmal aber etwas kompliziert sind.
Also seit dem 7. Oktober, seitdem gibt es ja auch dieses Buch Unsichere Heimat. Ich kann nicht auftreten ohne Polizeischutz. Das heißt, wann immer ich in einer Synagoge lese oder bei Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit oder in einer Volkshochschule, Garching, Ismaning, muss eine Polizei da sein. Und die Frage ist natürlich auch vom Publikum immer, fürchten Sie sich? Dann sage ich, nein, ich fürchte mich nicht. Aber wenn ich rausschaue und überall ein Polizeiauto steht, ich sollte mich fürchten, denn sonst stünde da ja keins. Und zum Beispiel in Göttingen war ich Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Und die sagten, nee, wir haben nichts gemacht, weil es ist hier nicht nötig. Sag ich, das finde ich gut. Und dann schaue ich aus dem Fenster und da steht ein Polizeiauto. Und da sage ich, steht das immer da? Nein. Sag ich, dann gehen wir doch mal raus und fragen, warum die hier stehen. Und die Antwort war, das Rathaus oder diese Behörde in Göttingen hat praktisch im Veranstaltungskalender gesehen, Bernd Sucher liest in der Gesellschaft für jüdische Zusammenarbeit und hat dann von sich aus dieses Polizeiauto dorthin gestellt. Das macht schon etwas mit einem.
Es nimmt einem die Unbeschwertheit, die Unbefangenheit, einfach aus Ihrem Buch zu lesen.
Ja, das Verrückte ist ja, dass es nicht nur um das Buch geht. Also ich habe auch einen Vortrag aus Suchers Leidenschaften über Saint-Exupéry gemacht, mit einer Schauspielerin zusammen. Selbst da musste eine Polizei hin, weil der Intendant des Theaters sagte, in dem Moment, wo du auf der Bühne stehst, könnte etwas passieren. Und das macht mich dann schon...
Es irritiert jetzt mich, weil Sie sind ja nicht hier als jüdischer Autor, sondern als Autor über eine bayerisch-jüdische Familiengeschichte.
Das hat sich völlig geändert mit dem 7. Oktober. Mhm. Also dieses Jude-Sein hat plötzlich eine ganz seltsame Wichtigkeit bekommen. Bis dahin war ich einfach Bernd Sucher. Und jetzt ist das auch bei Ankündigungen der jüdische Autor.
Wie gehen Sie damit um?
Ich glaube, ich akzeptiere es. Mhm. Und ich denke auch, wenn ich das nicht täte, würde ich ja denjenigen, die Juden in diesem Land nicht haben wollen, sozusagen Recht geben. Also eigentlich geht es doch jetzt darum zu zeigen, wir sind da. Wir sind da und wir lassen uns nicht einschüchtern. Das mit den Polizeiautos ist nicht schön, aber die Polizeiautos führen nicht dazu, dass ich dieses Land verlasse. Darum geht's ja. Gibt es eine andere Heimat als Deutschland? Meine Antwort darauf ist für mich nein.
Warum auch?
Genau, warum auch? Solange es Menschen gibt wie Sie, Sender gibt wie diesen, Verlage, die mich drucken, gibt es überhaupt keinen Grund, Angst zu haben und zu gehen. Außerdem muss man auch sich eingestehen, dass der Antisemitismus in anderen Ländern, Frankreich, England, Amerika, keineswegs kleiner ist als hier.
Und wir zwei versuchen auch in unseren Gesprächen deutlich zu machen, dass es keinen Antisemitismus braucht und dass man reden kann miteinander über Religion, über Politik vielleicht nicht. Das macht man bei unserem Ratsch eher weniger, aber über Bücher zum Beispiel, über gute Bücher, über schöne Bücher. Und Ihr Buch ist ein ganz besonderes Buch. Die Lektüre war wirklich ein großes Vergnügen und auch unser Ratsch hier war ein großes Vergnügen, mit Ihnen über das Buch Rachels Reise zu reden, zu ratschen und auch darüber zu erfahren, wie es ist, eine Reise zurückzumachen zur eigenen Geschichte, was ja auch noch einige Menschen betrifft und dass es auch eine gute Reise sein kann, um zu schauen, wo sind meine Wurzeln, was ist mit meiner Familie gewesen und wo finde ich vielleicht noch Antworten auf viele Fragen.
Hermine Kaiser, ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte, dass wir so reden können. Und glauben Sie mir, dass es, da Sie eine Ausstrahlung haben, die mich dazu verführt, auch mehr zu sagen, als ich mir eigentlich heute Morgen vorgenommen hatte, zu sagen, dass diese Atmosphäre dazu führt, dass ich offen bin und dass ich wirklich keine Furcht habe, jetzt hier etwas zu sagen, was jemand falsch verstehen könnte.
Wir sind hier bei BR Heimat, bei Habe die Ehre und ich bedanke mich, dass Sie wieder mein Gast waren. C. Bernd Sucher, Rachels Reise, ein faszinierender Roman über eine bayerisch-jüdische Familiengeschichte, eben erst erschienen im Sezession Verlag. Herzlichen Dank.
Ihnen auch. Danke.